Hast du das gesehen?
Du warst schon mal Synchrone.
Fandst du?
Ja.
Ja, ich wollte verhindern, dass man sieht, dass ich die Knöpfe drücke. Ja, aber da hast du recht. Synchroner war ich schon, tatsächlich. Herzlich willkommen zur YouTube-Variante des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Alle, die die Audio-Variante hören, haben keine Ahnung, worum es geht. Deswegen schaltet ruhig nochmal bei YouTube rein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Macht mal Spaß, ne?
Ja. Und gibt Klicks. Das ist das Wichtigste für uns.
Auch in Ordnung.
Ja, wenn wir jetzt noch dafür sorgen, dass wir halbwegs vernünftigen Inhalt haben, dann könnte es was werden.
Ich gebe mir Mühe.
In Episode 423, glaube ich, ja, 423 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten, können wir über den Viertelfinaleinzug von Borussia Dortmund in die Champions League sprechen. In der Champions League. Was habe ich denn jetzt hier gesagt? Ist aber auch egal. Hab eben einen Brief aufgemacht hier. So, da schreibe ich mir jetzt hinten drauf auf, wann wir über welche Themen ungefähr sprechen. Aber das Blödeste ist eine Mieterhöhung. Das geht mir richtig auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Drastisch oder noch im Rahmen?
Ich finde es überzogen. Okay. Also ich kann mit einer Mieterhöhung leben. Ich verdiene natürlich auch jedes Jahr Unsummen mehr an Geld.
Selbstverständlich.
Ja. Aber es sollte im Rahmen bleiben. Das finde ich dann schon...
Allein dieser Podcast finanziert auch schon die Bude, oder?
Warte mal, wie viele Ausgaben haben wir im Monat?
Vier.
So. Weiter geht's mit dem nächsten Thema. Nee, apropos Wohnung, vielleicht suche ich auch eine. Genau wie Nobby Dicke. Der war nämlich vor 2 Tagen hier zu Gast für die schwarz-gelben Geschichten, die auch auf unserer YouTube-Plattform zu finden sind. Und zusammen mit Günter Kotowski, die beiden sind schon ewig miteinander befreundet, haben ja früher zusammen auch gespielt. Und dann haben sie auch erzählt, dass ihre Frauen und auch Frauen anderer ehemaliger Mitspieler aus der damaligen Zeit heute immer noch einmal im Monat zusammen essen gehen. Das kann man sich ehrlich gesagt in der heutigen Generation gar nicht mehr vorstellen, dass irgendwann die Frau von Jadon Sancho und die von Adeyemi und die von Schlotterbeck, dass die in 30 Jahren immer noch einmal im Monat zusammen essen gehen. Das ist unwahrscheinlich.
Ich hoffe, dass ich das mit meiner Freundestruppe tatsächlich schaffe. Also wir kennen uns seit Schulzeiten, es ist so ein Fünferkern an Jungs, alle mittlerweile mit Anhang, die meisten davon verheiratet und da stehen solche regelmäßigen Treffen auch immer auf dem Plan.
Ja, das wäre eine gute Sache.
Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber...
Ja, aber
oder du beziehst es jetzt auf die prominenten Ebene.
Ja, klar.
Ja, klar.
Nein, aber was ich damit sagen will, ist gerade im Fußballgeschäft heutzutage...
Ja, das meine ich. Ja.
Also kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und der Unterschied ist halt, die Spieler damals, die sind eigentlich alle in Dortmund geblieben. Ihr wohnt alle quasi um Hagen herum.
Ja, nicht unbedingt.
Nee?
Es geht bis nach Aachen in die Richtung.
Ja, aber das ist ja noch aushaltbar.
Aber ja, alles so im Umkreis von maximal 1,5 Stunden.
Ja, so, das ist ja bei den heutigen Profis, glaube ich, eher unwahrscheinlich, dass die alle...
Nee, die werden jetzt nicht ihren Hauptwohnsitz in Dortmund weiterhin behalten.
Zumindest aus der Klopp-Generation bzw. aus der Klopp-Ära sind ja noch einige tatsächlich, die in Dortmund wohnen geblieben sind. So ein Schmelzer, Şahin, Subotić.
Die haben jetzt auch alle unmittelbar
Weidenfeller, Jobs, ne? Weidenfeller und so weiter. Ja. Ja, aber trotzdem sind ja hier geblieben, hätten ja auch gehen können. Und ja, von wegen Wohnung und Nobby Dickel, deswegen kam ich da auch drauf, dann passt das ja mit meiner Mieterhöhung. Der hat dann erzählt, er sucht eine Wohnung im Dortmunder Süden. Da habe ich gesagt, ich werde heute im Podcast erzählen, er sucht eine Wohnung und zwar, ja so, also er meinte erst 150 Quadratmeter, 400 Euro warm, habe ich gesagt, könnte eng werden, aber vielleicht...
Wer weiß, wenn er einen Wohnberechtigungsschein hat.
Ja, nee, ich glaube nicht, dass Norbert Dickel einen Wohnberechtigungsschein hat. Und wenn, wäre ich tatsächlich dafür, ihm den zu entziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er sucht so, ja, vielleicht so 100 Quadratmeter irgendwo im Dortmunder Süden. So, also wenn ihr euch melden wollt, wenn ihr gerne Vermieter werden wollt von Nobby Dickel und ihr habt einfach eine Wohnung im Dortmunder Süden zu viel.
Wie viel Provision nimmst du?
Ja. Eine Kiste Kekse, wie immer.
Okay.
Kekse sind bald wieder alle, wollte ich an der Stelle nur sagen. Also wer nochmal Nachschub leisten möchte. Ja, warum? Was soll das denn? Ihr könnt auch andere Sachen schicken. Gummibärchen, so ein Kram. Oder was magst du gerne an Süßkram?
Ich werde mich daran jetzt nicht beteiligen.
Bitte?
Ich gehe in den Kiosk und kaufe mir das.
Naja, du hast da hinten doch auch schon genommen.
Von dem allerersten, ja, aber ich
ja, aber von den anderen kannst du ja nicht immer auch
auffordern,
nehmen.
Schenkt und schenkt und schenkt uns. Wir müssen schenken, wir müssen geben und zwar guten Inhalt.
Wir geben jede Woche.
Ja, also.
Ah, hier, pass auf, habe ich was mitgebracht.
Und sprechen zwar, wir auch noch über Champions League?
Ja, oder? Ja, kommt jetzt, okay, guck mal. Jetzt. Ah, pass auf, dann fange ich erst mit dem anderen Schal an.
Für einen Freund.
Ich war nämlich hier, ich war bei den Eisadlern, ja, habe ich mir diesen Schal geholt Und da waren letzte Woche Freitag 1400 Zuschauer tatsächlich. Warst du schon mal bei den Eisadlern?
In der Tat, allerdings bei einem Jugendspiel.
Bei einem Jugendspiel? Mhm. Wie viele Leute waren denn da so?
5?
Weniger.
Nein, also es waren nicht viele. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war mal irgendwie, dass die gegen den Roosters Nachwuchs oder so gespielt haben.
Oh, da haben sie wahrscheinlich richtig auf den Arsch bekommen.
Ich meine, das war so.
Nee,
aber also, ich mag Eishockey. Ich habe ja lange in die Salon gearbeitet, dementsprechend auch häufiger bei den Roosters gewesen. Ist immer wieder nett anzusehen.
Beste Pommes der DL. Hatte ich das hier schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht.
Nein.
Roosters, da kann man natürlich lecker Pommes-Hähnchen essen. Ja? Und diesen Schal habe ich gestern noch gekauft, weil ich mag Begegnungsschals. Das ist der Schal
von... Hast du sogar den Original, nicht den für 3 Euro vom
Stadion? Nein, natürlich kaufe ich den Originalschal hier. So. Ah, warte.
Mit dem könntest du jetzt eigentlich doch hier auch drüber legen.
Ja, könnte ich.
Du brauchst natürlich. Da nur die beiden Knöpfe da.
Ja, komm, soll's.
Das hätte man auch vorher schon drapieren können.
Ja, aber das liegt daran, dass wir nicht richtig reingezoomt sind. Herr Kiska, was ist denn da los? Der hört uns jetzt gar nicht. Siehst du das, dass die Tischkante ist gar nicht richtig gezoomt? Vielleicht kann er das nochmal anpassen. Weil so sieht man die, ja, siehst du, jetzt sieht man das ein bisschen besser. Fantastisch. So läuft es doch. Aber ich muss die Zeit sehen, weißt du, das ist mein Problem. Ja, ich muss mal ein bisschen abändern. Machen wir hier so.
Mach doch einfach bei mir.
Ja, so, sehr schön. Super.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Klasse. Ist das nicht ein schöner Übergang auch? Quasi?
Hervorragend. Ja? Hätte Champions nicht besser laufen League. Können.
Ja, fantastisch. So, dann schreibe ich mir das mal auf. 7 Minuten Vorgeplänkel. Ja, aber wir haben viel zu besprechen und wir sprechen im Thema der Woche gleich noch über Jadon Sancho. Was für Möglichkeiten gibt es, ihn vielleicht dauerhaft zu verpflichten? Sollte der BVB das auf jeden Fall tun und so weiter und so fort? Und sprechen aber erstmal über das Spiel gestern. Was war so der Tenor im Presseraum?
Zu welchem Zeitpunkt?
Ja, nach dem Spiel.
Nach dem Spiel?
Ja.
Ein über 2 Spiele gesehen verdientes Weiterkommen von Borussia Dortmund dann, glaube ich, schon.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Und wir waren uns alle einig, wir haben die beste halbe Stunde dieser Saison gesehen, das BVB, mit Abstand. Das hat wirklich mal wieder richtig Spaß gemacht, auch auf der Tribüne zu sitzen, sich das anzuschauen, wie bissig man war, wie kreativ man war, wie viele Wege man gemacht hat, immer wieder auch mit dem Abschluss, den man dann gesucht hat. Ja, das war richtig schön.
Fand ich auch und muss aber auch sagen, gestern die ersten 20, 30 Minuten, die waren richtig gut. Danach wurde es wieder schwieriger. Weil sie vielleicht am Anfang so ein unfassbar hohes Tempo gegangen sind?
Sie mussten der Anfangsphase ein bisschen Tribut zollen. Das kann man schon sagen. Aber ich kann das verstehen, dass man wieder so einen Leistungsabfall gesehen hat, aber ich fand es bei weitem nicht so dramatisch, wie wir es schon im Laufe dieser Saison gesehen haben. Also man muss natürlich auch sagen, man ist in so einem Entscheidungsspiel, man führt 1-0, dann kommt mir wieder diese Aussage von Nico Schlotterbeck aus dem Interview in den Kopf, wo er sagt, wenn du führst, hast du natürlich auch den Gedanken, wieder etwas zu verlieren. Kurioserweise haben wir da eine Woche vorher drüber gesprochen. Ich habe genau das gesagt, das könnte das Problem beim BVB sein. Sie wissen dann auf einmal, boah, jetzt können wir wieder alles verspielen. So war es dann gestern auch. Man muss natürlich auch sagen, PSV hat es dann deutlich besser gemacht nach 25, 30 Minuten. Aber Borussia Dortmund hat es leidenschaftlich, hat es kämpferisch verteidigt, ist schon sehr positionstreu gewesen, was ich gut fand. Sie haben sich reingeworfen in die Zweikämpfe, sie haben dann auch zur Not mal den Ball einfach geschlagen. Klar, die Ballbesitzphasen waren viel zu kurz, um dann auch mal wieder Ruhe reinzubekommen, aber es gab dann so kurze Momente, wo sie diesen Dauerdruck dann unterbinden konnten und dementsprechend fand ich dann trotzdem, dass sie gestern, auch wenn es hintenrum dann nochmal hinten raus nochmal ein bisschen knapp wurde mit der Chance von De Jong, dass sie da verdient gewonnen und auch verdientermaßen weitergekommen sind.
Also den muss er natürlich machen, De Jong.
Den sollte man machen, ja.
So, was sagst du zu den anderen Chancen, die PSV hatte? Waren das so Dinger, wo du sagst, da waren schon 3, 4 dabei, wenn sie die ein klein wenig präziser treffen, dann sieht es schlecht aus für den BVB?
Ja, sie haben sie natürlich zu Chancen kommen lassen. Es war eine Vielzahl an Abschlüssen dann auch im zweiten Durchgang zu sehen bei PSV. Aber für mich fehlte so diese komplette Klarheit in den Aktionen. Also das waren dann schon noch Schüsse, die dann eher aus dem Halbfeld kamen, auch aus der Distanz. Dass sie sich klare Torchancen rausgespielt haben, habe ich nicht gesehen. Und das war eben das, was ich gerade meinte. Dortmund war positionstreu, hat die letzte Kette sehr gut gehalten. Emre Can und Mats Hummels haben wenig Lücken angeboten, die man hätte belaufen können. De Jong war eigentlich komplett aus dem Spiel genommen über 90 Minuten bis zur Nachspielzeit. Hatte der, glaube ich, gar nichts zu melden. Bakayoko im ersten Durchgang ein bisschen stärker, dann Lozano im zweiten. Der hat, glaube ich, nochmal richtig frischen Wind reingebracht. Da wird sich Peter Bosch auch heute dann die Frage stellen, Mist, warum habe ich den nicht von Anfang an spielen lassen? Aber auch wenn es da manchmal ein bisschen kurios aussah, fand ich schon, dass sie es noch ordentlich verteidigt haben.
Das sehe ich eigentlich genauso. Da, wo ich das Spiel gesehen habe, da war viel Kritik in Richtung Niklas Süle, dass er sehr weit weg stand immer vom Gegenspieler. Einmal hat er am Ende ja dann einen einfach mal weggeflext, fand ich ganz witzig.
Ich sag mal so, die gelbe Karte, die war ja durchaus verdient.
Ja, aber dafür gibt's halt auch das Zweikämpfe und schön. Solche Formen der Bestrafung. Zack, einfach weggemäht. Ja, aber ich fand, dass er das eigentlich richtig gemacht hat, weil sie in der Mitte sehr gut standen und eigentlich alles im Griff hatten. Wenn da mal eine Flanke reinkam, haben sie die gut verteidigt. Klar, jetzt kannst du sagen, wenn da mal eine passt, dann stand er zu weit weg. Aber du hattest nie wirklich das Gefühl, dass da eine unfassbare Gefahr war. Und er braucht natürlich bei seiner Übersetzung gegen so kleine, wendige Spieler immer ein bisschen länger, bis er in Tritt kommt. Und ich fand, er hat das eigentlich relativ souverän gelöst. Wir wissen, er ist kein gelernter Rechtsverteidiger, aber dafür hat er das gut gemacht. Ich fand, dass da nicht so viel Gefahr ausgestrahlt wurde. Ja, die kamen oft über die Außenpositionen. Die haben da, finde ich, auch total interessante und spannende Spieler übrigens. Aber am Ende, einfach aufgrund der ersten halben Stunde, extrem verdient. Ich glaube, sonst waren alle Phasen, über beide Spiele übrigens, waren ausgeglichen. Aber diese erste halbe Stunde gestern hat dann schon dafür gesorgt, dass der BVB verdient ins Viertelfinale gekommen ist.
Das war pure Dominanz, wie man sie sich wünscht von Borussia Dortmund. Ich würde aber gerne nochmal auf Niklas Süle eingehen, weil es da auch Diskussionen unter unserer Einzelkritik gab. Auch jetzt in den Hörerfragen habe ich die eine oder andere Antwort darauf gesehen. Ich habe ihm eine 2,5 gegeben und das konnten einige nicht verstehen. Und dann bin ich aber auch so vom Grundtenor bei dir. Das sah vielleicht manchmal etwas komisch aus, weil er ihm so viel Platz gegeben hat. Aber am Ende hat er es eigentlich in der Regel ordentlich wegverteidigt bekommen.
Ja, finde ich auch.
Und es ist ja genau das, wenn er im 1-gegen-1-Duell gegen Lozano relativ nah bei ihm steht, macht er einen Übersteiger, dann ist er weg. Weil er die ersten 1-2 Schritte natürlich nicht hinterherkommt. In der Endgeschwindigkeit wird er ihn packen, das weiß ich. Das kennt man ja auch von ihm. Er hat ja eine hohe Endgeschwindigkeit, auch wenn man ihm das auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht so zutraut. Aber dementsprechend hat er es eigentlich taktisch klug gemacht, hat sich so ein bisschen fallen lassen, fand aber auch, wenn dann mal Anspiele kamen, wo Lozano dann vielleicht mit der Annahme etwas überfordert war, oder die war zumindest ambitioniert, dann hat er auch schön Druck ausgeübt oder ihm dann auch mal spüren lassen, hallo, ich bin da. Und wenn er ihn dann auch mal wegflext, dann ist das eben so. Und im ersten Durchgang, da kam ja gar nichts über seine Seite. Also da hatte er ja alles komplett im Griff. Mit Till war es, glaube ich, der da auf seiner Seite gespielt hat. Da kann ich mich auch noch an zwei gute Offensivaktionen erinnern. Hat da schöne Flanken geschlagen auf Niklas Füllkrug, der nicht so richtig Druck hinter dem Ball bekommen hat. Aber gerade als nicht gelernter Rechtsverteidiger fand ich das in einem Champions-League-Achtelfinale gegen einen unangenehmen Gegenspieler, der wirklich nervig ist und der auch Riasson zu Weißglut getrieben hat im Hinspiel und ihn auch offen seine Grenzen aufgezeigt hat, eine gute Leistung, also eine eine Leistung zwischen gut und befriedigend, deswegen bin ich bei einer 2,5.
Ja, den kann man doch für das Spiel dann keine 4 geben. Was erwarten die Leute denn, dass er da rechts die Seite
die wurde runterläuft fahren,
also
die
und
wurde,
dann eine Flanke nach der anderen?
Die wurde teilweise gefordert, die 4. Und für mich war das mehr als ausreichend gestern. Das war gut.
Ja, also.
Es gab aber auch, das muss ich auch sagen, es gab auch Kollegen, die das anders gesehen haben. Jetzt nicht unbedingt intern, aber wir haben ja gestern noch mit anderen Kollegen dann auch im Medienraum gesprochen. Wir diskutieren dann ja auch manchmal über die unterschiedlichen Benotungen, die wir dann durchführen. Und da waren dann mehrere, die ihn schlechter gesehen haben. Ich glaube, ich will jetzt nichts sagen, aber er hat im Kicker eine 4,5 bekommen.
Bitte? Was haben die denn geraucht?
Ja.
Kollegen, die wir sehr schätzen. Was ist denn da los?
Ja, also da kann man auch manchmal sehen, wie unterschiedlich so eine Wahrnehmung dann
ja,
ist.
Ja, ne? Und was ist die Erwartungshaltung? Da kommen wir übrigens wieder zu dem Thema, was ich gefühlt zum Thema der Woche machen wollte. Was ist denn die Erwartungshaltung vor dem Spiel an Niklas Süle gewesen? Nochmal, dass er da die Seite rauf und runter läuft und eine Maßflanke nach der anderen schlägt und hinten jeden Zweikampf gewinnt? Also es ist keine Großchance über seine Seite kreiert worden. Habe ich recht?
Lozano ist öfter zum Abschluss gekommen durch dieses leicht nach innen kappen und dann abziehen, aber das war halt nie brandgefährlich. So, und du musst halt vielleicht auch mal gewisse Dinge zulassen, weil du weißt, du hast einen Torwart da drin, der fischt den auch nochmal weg und Lozano wird nicht jeden Schuss da oben in den Winkel knallen. Deswegen fand ich, dass das eine gute Leistung war und absolut echt, in Ordnung gegen einen derart unangenehmen Gegenspieler dann auch.
Also das Schöne ist, dass wir ja über solche Noten herrlich diskutieren können.
Ja.
Weil das, der ein oder andere schreibt, ich bin hier gegen Noten und so weiter, finde ich überhaupt nicht. Das ist doch gerade das Tolle. Also, dass man dann auch im Freundeskreis darüber diskutiert, dass die Medien darüber diskutieren, ist doch super. Ich habe da bei weitem keine 4,5 gesehen. Ich hätte ihm vielleicht eine 3 gegeben, aber schlechter auf gar keinen Fall.
Ja, über halbe Noten kann man immer diskutieren. Das ist dann 4,5? Eine minimale Abweichung. Ja.
Mein lieber Schwan.
Die Kollegen haben angeführt, dass im zweiten Durchgang alles über seine Seite kam und eben genau, ja, aber war er nicht so griffig in den Duellen dann war, weil er den Abstand gewahrt hat, denn Lozano häufiger mal dann nach innen ziehen konnte.
Aber ich finde dann auch, das hat man ja gemerkt, er hat völlig bewusst diesen Abstand gelassen.
Genau.
Das heißt, er hat sich, also er war sich sicher, was er kann und was er nicht kann in dem Moment. Und dann, finde ich, hat er sich ja auch taktisch nochmal clever verhalten, weil er eben nicht gedacht hat, ja, er muss dem Mann auf dem Fuß stehen, sondern er macht das so, wie er das lösen kann.
Ja.
Sorry, finde ich eine 4,5 heftig. Okay, gut. Da lagen die Kollegen wohl falsch.
Erstes Aufregerthema.
Ja, natürlich, aber gut, okay. Was ist passiert deiner Meinung nach der ersten halben Stunde? Die, wo ich gehört habe, meinten einige, die vielleicht die beste halbe Stunde seit Ewigkeiten war beim BVB, sehe ich übrigens genauso. Da haben sie losgelegt wie früher Real Madrid in Bernabeu, ja, in der K.O.-Phase der Champions League. Das war eigentlich hätten sie 2 oder 3 Tore machen sollen.
Genau daran hatten sie zu knacken.
Ja, so.
Dass das nicht passiert ist, dass sie dieses zweite Tor nicht gemacht haben, was ihnen so viel Ruhe verschafft hätte. Und dann kommst du wieder ins Grübeln, dann kommst du in diese Spirale und denkst, na, ein Gegentor. Und zack, wir müssen hier noch über deutlich mehr Minuten gehen, haben noch eine halbe Stunde Verlängerung hinten dran, eventuell einen Elfmeter schießen, dann geht ja alles wieder den Bach runter. Das wollen wir nicht. Aber ja, sie hat dann so ein wenig der Mut verlassen, vielleicht auch die Kraft, weil es natürlich eine sehr, sehr intensive Phase war. Ich finde, das ist auch in Ordnung, auch wenn das innerhalb der ersten Halbzeit passiert. Ich finde, die Regenerationsphase mit 15 Minuten Pause muss dann aber auch ausreichen, um dann in den zweiten 45 Minuten wieder spritziger zu sein. Das fehlte mir ein wenig. Da hatte man schon das Gefühl, boah, sind da jetzt wirklich schon alle Körner weg? Das war mir ein Ticken zu früh. Andererseits bin ich immer ein Freund davon, alle, die auf dem Platz stehen und mittlerweile kannst du 5-mal wechseln, powert euch aus und wenn ihr nach 55 Minuten völlig erschöpft runter müsst, dann ist das so. Ich hatte das Gefühl, das war bei dem Julian Brandt gestern so, absolut nicht sein bester Tag, auch spielerisch nicht, aber hat wieder viele Meter gemacht, hat wenigstens versucht, sich dann da auch reinzuarbeiten, hat definitiv nicht geklappt, war kein gutes Spiel von ihm, aber du merkst es dann, nach einer Stunde war Feierabend. Malen war das Gleiche, ich hätte vielleicht den Wechsel, im Nachhinein sagt sich das natürlich so leicht, umgedreht. Ich hätte, glaube ich, eher einen Sancho, obwohl er so extrem gut im Spiel war und ich auch fand, dass er in der zweiten Hälfte noch derjenige war, der, wenn er mal am Ball war, Ideen und Lösungen gefunden hat, um das Spiel dann etwas zu beruhigen, um es auf Dortmunder Seite wieder kippen zu lassen. Der war, glaube ich, gestern auch nah am Maximum, was so die Belastbarkeit anging. Und das Gleiche galt dann auch für Malen. Dementsprechend musste man dann da auch reagieren. Aber dafür ist der Kader dann auch breit genug. Da hat man Leute auf der Bank. Ich fand gestern leider, dass diejenigen, die reingekommen sind, nicht da angeknüpft haben, was eigentlich die ersten Elfer noch vorgegeben haben, vor allem in der ersten Hälfte. Aber gut, das ist dann eben manchmal so.
Ja, die Auswechslung, das ist dann noch so eine Sache. Du hast gerade nochmal Julian Brandt angesprochen, der hat sich gestern auch ein bisschen schwer getan. Ich fand, dass vielleicht Terzic teilweise so, ja, vielleicht jeweils so 5 bis 10 Minuten zu spät gewechselt hat. Da hätte ich mir ein bisschen früher mal einen Input erwartet, weil ich sag mal so spätestens um die 55. Minute herum war ja dann mal absolut zu erkennen, dass man vielleicht irgendeine Form von Input braucht.
Ja, die hat er ja gegeben. Die wollte er eindeutig geben mit der Auswechslung Brandt, dafür Metscher, der das Ganze ein bisschen tiefer dann auch angeht. Ja,
aber nicht zu spät aus deiner Sicht?
Nee, ja, okay. Fand ich noch nicht. Also da war dann doch auch noch immer die Möglichkeit, irgendwie über gute Konter nochmal zu Möglichkeiten zu kommen. Da gibt Brandt ja dann auch natürlich noch unheimlich viel durch kluge Verlagerungen, durch auch sehr wichtige Wege, wie in Bremen zum Beispiel vor dem Tor von Daniel Mahlen, wo er dann eben den Raum im Zentrum erkennt, obwohl er eigentlich auf einer ganz anderen Seite des Feldes erstmal stand. Dann aber einen diagonalen Sprint anzieht, um genau in diese Lücke zu laufen. Damit bindet er natürlich unheimlich viele Gegenspieler. Das kann er auch in Duellen wie gestern Abend dann eben schaffen. Aber die Auswechslung oder die Einwechslung und der Plan mit Felix Metscher ist gestern eben einfach so ein bisschen verpufft. Man merkt ihm an, dass er ganz lange ohne Spielpraxis war, dass er jetzt erst wieder seit 2 Wochen knapp integriert ist, auch ins Mannschaftstraining. Das Kurzcomeback gegen Bremen kannst du jetzt so nicht zählen. Da ging es um andere Attribute, die du dann auch dem Spiel mitgeben musst. Und gestern war er eben dafür da, richtig Stabilität zu geben im Zentrum, und das ist ihm einfach nicht gelungen, und dementsprechend ist das so ein bisschen verpufft. Ich fand auch dann, dass Karim Adeyemi, wir haben ihm keine Note gegeben, aufgrund dessen, dass die Spielzeit nicht ausgereicht hat. Wir benoten nur Spieler, die mindestens 30 Minuten dann auch auf dem Platz standen. Aber wenn ich gestern so einen rauspicken müsste, der dann wirklich unterperformt hat in einer Mannschaft, die gestern, wie ich fand, durch die Bank dann auch über 90 Minuten trotzdem konstant war, dann war es Karim Adeyemi, und plötzlich hattest du so den Punkt, vielleicht gibt es dann doch noch, weil du eben wieder einen mitziehen musstest. Adeyemi hat gar nicht
dann darum, das nervt mich.
Und auch defensiv gar nicht mitgearbeitet, was ich herausragend von Jadon Sancho gestern fand. Also so oft am eigenen 16 habe ich ihn, glaube ich, noch nie gesehen, und das auch im höchsten Tempo. Und Adeyemi hatte gestern so den Schlendrian drin, den man ihn ja auch so häufig vorwirft. Der war gestern sehr deutlich zu erkennen. Alle Konter, die über ihn gingen, waren nach 2, 3 Ballkontakten dann auch wieder verpufft, weil er zu weit vorgelegt war, der Pass zu ungenau war oder wie auch immer. Also das war dann jemand, der auch keinen Impact aufs Spiel hatte, außer Marco Reus, der dann eben die Bude noch macht hinten raus.
Ja, und auch nur, weil er die Bude macht?
Ja, da bin ich aber dann wieder so ein bisschen bei der Rolle auch, die ich gerade versucht habe, bei Julian Brandt zu beschreiben. Der hat dann Qualitäten, die auf den ersten Blick nicht immer so ersichtlich sind für den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ohne mich da jetzt herausstellen zu wollen als Experten, aber für den normalen Fußballfan, weil er eben wichtige Läufe macht, um Spieler zu binden, um Wege frei zu räumen für dann andere Mitspieler, um aber auch Ruhe in Situationen zu bringen, wo die vielleicht gar nicht erwartet wird. Also er kappt ab in Momenten, wo PSV jetzt eigentlich mit dem Konter rechnet, und er schafft es dann aber mal, eine Ballbesitzphase zu erzwingen quasi für Borussia Dortmund. Das sieht nicht immer spektakulär aus, aber das muss man im Gesamtkontext, finde ich, immer betrachten, und da ist er nach wie vor herausragend bei Borussia Dortmund.
Es gab gestern nach dem Spiel Marco Reus Sprechchöre. Ich würde den Vertrag trotzdem nicht verlängern. Komme, was wolle. Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt nach der Saison, einen Schlussstrich zu ziehen. Bist du d'accord?
Für mich persönlich wäre das auch der richtige Weg, nach dieser Saison zu sagen, so Marco, wir trennen uns im Guten. Wir trennen uns nach einer Saison, wo du auch noch einen Wert, einen Impact auf die Mannschaft hattest, weil klar ist, je häufiger du so einen Vertrag um ein Jahr verlängerst, desto weniger wird er spielen. Das hat auch Hans-Joachim Watzke gesagt, je näher man dem Ende der Karriere zugeht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler häufiger auf der Bank sitzt, und so willst du ja auch nicht aufhören. Deswegen glaube ich schon, dass das jetzt noch so die Saison ist, wo er dem BVB was geben kann. in gewissen Situationen, nicht immer und auch bei weitem nicht immer von Anfang an. Aber er zeigt dann trotzdem seine Wichtigkeit in gewissen Momenten und ich glaube, auf der Ebene sollte man dann in dem gesetzten Fußballeralter, in dem er ja ist, da dann auch einen Schlussstrich ziehen. Wenn er für sich persönlich sagt, ich habe noch was im Tank, ich will noch ein bisschen zocken, ich habe da Bock drauf, dann soll er das definitiv tun, wenn das sein tiefster Wunsch ist. Wenn ich jetzt sein bester Kumpel wäre, dann würde ich ihm sagen, Marco, hör doch einfach auf. Du hast doch, klar, du hast die Meisterschaft nicht geholt, aber du hast viel erreicht im deutschen Fußball. Du hattest eine wirklich herausragende Zeit bei Borussia Dortmund. Ich glaub, mit Höhen, mit Tiefen, mit Höhen und Tiefen, mit ganz tollen Momenten in seiner Karriere. Und ich glaube, ich würde ihm sagen, Marco, lass es.
Finanziell braucht er es eh nicht.
Na gut, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, so, klar.
Aber ja, meines Erachtens ist das vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt. Es wäre theoretisch der perfekte Zeitpunkt gewesen mit der Meisterschaft im letzten Jahr. Ja, das wäre der perfekte Weltklasse Zeitpunkt gewesen. Aber ich bin da komplett bei dir. Ich glaube, es ist ein guter Punkt zu sagen, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ gering, dass wir in der nächsten Saison deutscher Meister werden. Ja, also wer weiß, was da passiert, natürlich auch auf den einzelnen Trainerpositionen in Leverkusen, in München und so weiter, kann man nicht vorhersagen, aber das ist zumindest mein Empfinden.
Auch bei Borussia Dortmund.
Auch bei Borussia Dortmund, dann kommt vielleicht jemand Neues und der sagt, pass mal auf Marco,
ich möchte jetzt mal richtig Tabula Rasa. Ja,
nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Genau, jemand, der wirklich den Kader dann massiv verändert und ich denke, Julian Nagelsmann wird das tun. Und ich glaube schon, dass deswegen der Zeitpunkt gerade sehr gut ist und ich würde genauso wie Marco Reus, guter Kumpel Kevin Pinault sagen, pass mal auf Marco, diesen Sommer ist glaube ich ein guter Zeitpunkt und ich meine, er muss doch auch keinem mehr etwas beweisen, das ist glaube ich auch die Sache.
Ich glaube, er wird sich selbst gern beweisen, er hofft, ja. Ich glaube, er hofft wirklich
klar
so extrem darauf, dass es noch irgendwie mit der Schale klappt. Und das würde er dann auch unfassbar gerne mit diesem Verein natürlich erreichen. Da würde er jetzt keinen Wechsel innerhalb der Bundesliga für vollziehen.
Ja, zu wem soll er auch wechseln, die dann Meister
ja,
werden?
Ja, jetzt natürlich nicht mehr, aber er hat ja dann auch einige Offerten mal ausgeschlagen. Der Wunsch ist schon auch da. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil es natürlich immer die unvollendete Karriere irgendwie bleibt. Aber nichtsdestotrotz, wie schon erwähnt, ich bin der Meinung, das auch dann frühzeitig zu kommunizieren und zu sagen, das werden jetzt meine letzten x Spiele hier im Trikot von Borussia Dortmund, lasst es uns nochmal richtig genießen zusammen. Man hat ja gemerkt, gestern dann auch nach Schlusspfiff, was ihm sowas bedeutet, wenn die Fans dann nochmal für ihn da sind, seinen Namen rufen. Das zeigt auch, was für eine Legende er hier in Dortmund ist. Das ist unbestritten. Ich habe nur leider mittlerweile bei vielen, vielen großen Fußballern die Sorge, dass sie es einfach verpassen, den richtigen Zeitpunkt zu wählen und es dann verschleppen. Wir haben jetzt aktuelle Beispiele. Siehe Ronaldo, siehe Messi, siehe auch vermeintlich kleinere Spieler. Das ist für mich immer der falsche Weg. Werd zur Vereinslegende. Beende die Karriere bei deinem Club am besten und dann kannst du doch auf eine tolle Karriere zurückblicken.
Gut, dass der BVB damals Schmelle hat nicht ziehen lassen. Punkt.
Wird so. Er im Nachhinein wahrscheinlich auch so sehen.
Denke ich auch. Es war die beste Entscheidung so. So, jetzt kommen wir noch zu den möglichen Gegnern fürs Viertelfinale.
Ja.
Du darfst dir jeweils einen Verein wünschen als Gegner und einen, den du auf gar keinen Fall als Gegner haben möchtest. Wen möchtest du auf keinen Fall als Gegner haben?
Den FC Bayern München.
Gut, ich musste gar nicht vorlesen. Von den sieben, die möglich sind. Man City, Arsenal, Paris Saint-Germain, die Bayern, Atletico, Real und Barcelona. Also Bayern möchtest du nicht. Da kann ich mich direkt anschließen. Ich möchte auf gar keinen Fall. Mir ist egal, gegen wen sie sonst spielen, gefühlt, aber bitte nicht gegen Bayern München. Das fände ich ultra langweilig.
Genau, also da geht es gar nicht darum, Entschuldigung, muss einmal kurz husten, geht es gar nicht darum, dass ich das aus sportlicher Sicht beurteilen wollen würde, sondern es ist einfach unattraktiv. Also dieses Duell hast du jetzt schon 400 Millionen Mal gesehen, meist natürlich mit schlechtem Ausgang dann auch für den BVB in den letzten Jahren. Sie spielen jetzt in zwei Wochen dort. Und dann da nochmal in den nächsten zwei Wochen hinterher dann zweimal da oder zweimal gegen sie. Das braucht, glaube ich, wirklich keiner. Wäre auch für den deutschen Fußball schade. die Chance zu haben, zwei Teams ins Halbfinale zu bringen, wäre dann auch für den deutschen Fußball immer wieder was richtig Tolles. Deswegen bitte nicht, bitte nicht.
Ja, ich fände es halt auch einfach wirklich, ich fände es langweilig. Dann wieder in dieses scheiß Stadion da. Ja, Entschuldigung. Ja, so ist es doch. Siehst du es nicht genauso? Doch.
Guck mal, ich mag das Stadion, aber...
Was? Du fährst 6 Stunden
ja,
und bist immer noch im eigenen Land. Reise dann fliege ich lieber irgendwo anders hin, hab schönes Wetter, Sonne und weiß der Geier
ich
was.
Ich mag die Stadt München ja sehr, muss ich sagen, aber ich möchte jetzt trotzdem zu keinem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund dorthin.
So nämlich. Wohin möchtest du denn?
Wenn ich wählen dürfte, würde ich den FC Barcelona nehmen.
Mhm. Weil du da noch nie im Stadion warst oder warum?
Sowohl als auch.
Mhm. In der Stadt
war ich war noch
schon.
Nie in Barcelona. Oh. Ich war dementsprechend auch noch nie im Stadion. Aber es wäre jetzt sowieso ja nicht das Camp Nou. Es ist ja das Olympiastadion. Wäre, glaube ich, nochmal was Besonderes. Und so doof das klingt, ich glaube, die wären halt auch noch schlagbar von all dem, was da jetzt noch so kommt. City und Real sehe ich over the top. 0,0 Chancen. Arsenal kann unfassbar unangenehm werden. Was haben wir noch? Paris. Na, boah, mag ich einfach. Ich mag die Mannschaft nicht. Ich hasse
also,
dieses Konstrukt.
Ich habe sie ja nun also. In dieser Saison durchaus auch mal vor Ort gesehen und war ja eigentlich komplett begeistert. Dann war der Auftritt in Dortmund aber ganz anders oder generell auswärts spielen sie ganz anders. Ich glaube, dass man da durchaus Chancen hätte. Das heißt nicht, dass sie es schaffen würden, aber ich glaube, sie hätten durchaus Chancen. Also ich bin auch gegen City und Arsenal.
Ich bin gegen City und Paris, weil da waren wir ja jetzt auch erst.
Ja.
Also
ja.
City letztes Jahr, Paris dieses
ja,
Jahr.
Ja, kann ich mich anschließen. Arsenal, da war ich auch schon mal.
War ich noch nicht.
Als der BVB da gespielt hat.
Als Reiseziel würde ich auch Madrid nehmen. Also so Gesamtpaket Barcelona. Ich glaube, du hast eine geile Reise, auch für alle Fans. Richtig coole Stadt. Da werden schöne Frühlingsgefühle aufkommen dann, bei wahrscheinlich schon entsprechenden Temperaturen. Bisschen gut was essen, gut was trinken, schönes Fußballspiel sehen und nicht chancenlos sein. Sehe ich wirklich so. Hört sich erstmal komisch an, aber ja. Die spielen ja jetzt nun auch keine herausragende Saison, so alles in allem. Und ich habe mir die Zusammenfassung, aber ich habe auch ein paar Minuten gegen Neapel so gesehen. Das war gut.
Ja, aber das
stellenweise
aktuelle
auch
Neapel
sehr
ist
gut,
nicht im Ansatz zu vergleichen mit dem der letzten Saison.
Ich glaube, da könnten sie für eine Überraschung sorgen.
Ich war gestern nach dem Stadion natürlich noch ein bisschen palavern, wie immer. So, und da haben auch einige gesagt, ja, Barcelona. Und dann habe ich gesagt, also das stimmt ja komplett zu. Und ich glaube, man ist natürlich gefühlt im Fußballkosmos für alle da der Außenseiter. Obwohl
ja,
Barcelona.
Alle von denen wünschen sich Borussia Dortmund als Los.
Ja,
alle.
Ja, ja.
Ausnahmslos.
Gut. Aber ich glaube, die meisten sind auch sportlich der Favorit. Aber bei Barcelona, wenn du es rein sportlich betrachtest, glaube ich, ist das ein ausgeglichenes Duell. Ausgeglichener als die anderen. Lewandowski
wenn
schießt
du Borussia
nicht mehr so
Dortmund
viele Tore
im Normalzustand hast.
Ja,
also ja. Diese Leistungsschwankungen in dieser Saison sind halt einfach
ist
so.
Ist aber bei Barcelona nicht groß anders.
So eklatant. Ja, aber ich glaube, die sind hier in Dortmund noch krasser. Aber ja, könnte.
Also, wir wollen nach Barcelona?
Ja. Würde ich wohl nehmen, mit dem Dirk.
Du würdest auch ohne Dirk nach Barcelona, oder?
Aber gerne mit Dirk.
Ja. Ich würde auch nach Barcelona. Erstmal ist das ist organisatorisch gut machbar, finde ich. Und in dem Stadion war ich auch noch nicht. Ich war im Nou Camp und bei Espanyol, wo ich den Namen des Stadions vergessen habe. Aber macht nichts. Aber da hätte ich den Ground dann auch noch. 9.
Super.
Und bei allen anderen, ja, gut, Arsenal war ich schon, Paris war ich schon, Bayern wollen wir nicht. Atletico und Real wäre auch okay. Könnte ich auch mit leben. City könnte ich auch mit leben.
Ich glaube, bei Real ist sofort Feierabend.
Es werden die Bayern, oder?
Es wird am Ende so kommen.
Ja. Ich kotze wirklich.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love. Überall, wo es Podcasts gibt.
Thema der Woche.
Thema der Woche.
Thema der Woche ist, haben wir ja eben schon gesagt, gelingt es irgendwie, Jadon Sancho zu halten? Ist das sinnvoll? Sollte man das tun? Er wird teuer sein. Vielleicht wird er ein bisschen billiger, weil er immer mal so spielt. Am Anfang war es jetzt wirklich schwierig, wobei die ersten ein, zwei Spiele fand ich noch okay. Dann hat er ein Loch gehabt. Jetzt, die letzten beiden Spiele waren natürlich deutlich besser. Er hat auch Tore geschossen. Er hat aber auch gestern wirklich cool gespielt. Also echt einen tollen Ball gespielt. Und er hat sich auch in den Dienst der Mannschaft gestellt, was du eben auch gesagt hast. Ein Adeyemi kam dann rein und dann hast du ihn gefühlt gar nicht gesehen, beziehungsweise immer nur in schlechten Aktionen. Sancho hat echt massiv nach hinten gearbeitet. Und ich glaube, da merkt man auch den großen Unterschied zwischen ihm und einem Adeyemi. Das hat Sancho aber auch schon in seiner ersten Dortmunder Zeit in der Endphase ausgezeichnet, dass er irgendwann verstanden hat, was er investieren muss, damit er der Mannschaft helfen kann und sich auch selber helfen kann. Und das war gestern ein Paradebeispiel, also was er da natürlich auch in der Anfangsphase mit dem Ball angestellt hat. Boah.
Er ist halt ein Straßenfußballer, das kann man dann in solchen Aktionen natürlich sehr gut sehen. Ich erinnere an die eine Aktion gegen Bakayoko, wo er den da so mit der Hacke an ihm vorbeilegt, um ihn herumläuft und den Ball dann wieder weiterführt. Das sind Momente, die ihm dann auch so viel geben, glaube ich, in der aktuellen Situation, weil er merkt, boah, all das, was in mir steckt, kann ich doch noch irgendwie. Dementsprechend sah das gestern schon sehr nach dem alten Jadon Sancho aus, den man hier aus Zeiten von Borussia Dortmund kennt. Natürlich fehlt es da immer noch ein bisschen an Spritzigkeit, keine Frage, das muss man auch ein bisschen relativieren. Man hat dann auch im zweiten Durchgang gesehen, dass dann der Einfluss aufs Spiel nicht mehr ganz so groß war wie in den ersten 30, 35 Minuten, aber das war dann auch, glaube ich, der Gesamtkonstellation geschuldet, dass man eben als gesamte Mannschaft nicht mehr so druckvoll agiert hat. Die wichtigste Frage, die du dir in dem ganzen Kosmos beantworten musst, ist, wie viel gibt dir Jadon Sancho? Brauchst du ihn in deinem System? Und willst du ihn unbedingt haben? So, die Frage kann sich Sportdirektor Sebastian Kehl aktuell noch zusammen mit Terzic und Watzke dann noch stellen. Ich würde sie zum jetzigen Zeitpunkt mit kann man, muss man aber nicht beantworten. Dafür kann aber aus meiner Sicht auch ein halbes Jahr nicht ausreichen, um über so eine große Investition dann auch zu entscheiden. Deswegen finde ich das Konstrukt, was ja jetzt auch durch das ein oder andere Medium schon rumgeisterte, Jadon Sancho nochmal für ein weiteres Jahr auszuleihen mit einer entsprechenden Kaufoption, um dann zu entscheiden, nach anderthalb Jahren, ist es das, ist der verlorene Sohn wirklich zurück bei Borussia Dortmund oder nicht? Das wäre so das Wunschmodell wahrscheinlich, nicht nur von mir, sondern auch von Borussia Dortmund. Die Frage ist, spielen da alle Parteien mit? Und da sehe ich so ein bisschen das Problem. Jadon Sancho hat große Abstriche gemacht, was sein Gehalt angeht. Wir wissen, dass es im nicht gerade unteren 20-Millionen-Bereich liegt. Also wir sind da schon so bei 24 wahrscheinlich unterwegs. Er hat auf große Teile verzichtet, um das Projekt Borussia Dortmund jetzt hier nochmal im Winter in Angriff zu nehmen. Ob er da nochmal zu bereit ist, weiß ich nicht. Und selbst wenn er auf 50% verzichten würde, wäre er immer noch Topverdiener bei Borussia Dortmund. Und da muss sich der BVB dann die Frage stellen, boah, machen wir das wirklich? Also ist das für einen ausgeliehenen Spieler wirklich angebracht, den dann auf ja, so einen
okay, pass auf, okay, dass er ein ausgeliehener Spieler ist, das ist ein Argument, muss man drüber nachdenken. Aber ist er nicht von seinen reinen Fähigkeiten her der beste Feldspieler, den Borussia Dortmund dann im Kader hätte?
Wollte ich jetzt den Schwenk zu machen, wenn du über eine feste Verpflichtung nachdenkst, dann musst du dich auch mal strecken, um natürlich solche Spieler in deinen Kader zu holen, weil sonst sprechen wir, was ja auch häufig diskutiert und auch häufig bemängelt wird beim BVB, über durchschnittliche Bundesligaspieler. Und das ist Jadon Sancho im Normalfall nicht. Deswegen aber nochmal die Einschränkung, nun reicht dir ein halbes Jahr, um zu schauen, ob er mehr ist, ob er wieder mehr werden kann oder brauchst du einfach noch eine längere Zeitspanne, die meiner Meinung nach auf jeden Fall gegeben sein muss, um da endgültig drüber zu entscheiden. Ich weiß gar nicht, ob Manchester am Ende wirklich so krass den Riegel davor schiebt oder ob die einfach froh sind, wenn dieses Projekt Jadon Sancho bei ihnen beendet ist, sie dann irgendwie noch mit dem blauen Auge davonkommen und ihn aus den Zahlen kriegen. Das würde für sie dann sicherlich auch positive Auswirkungen haben. kann mir jetzt nicht vorstellen, dass selbst nach diesem halben Jahr bei Borussia Dortmund, wo er wieder auf die Bildfläche gelangt ist, wo er jetzt dann auch im europäischen Fußball wieder dabei ist, jetzt dann sein Tor geschossen hat, es trotzdem so interessant für andere Vereine ist, dass sie entsprechende Summen anbieten, die Borussia Dortmund nicht mitgehen könnte. Das ist aber jetzt meine Vermutung und nicht irgendwie hinterlegt. Dafür kenne ich keine Scouts oder Verantwortlichen von anderen Clubs. Aber Borussia Dortmund ist schon gut beraten, dieses Modell vielleicht nochmal ein Jahr zu leihen, um dann endgültig drüber zu entscheiden, weil wenn du ihn jetzt fest verpflichten willst, dann würdest du dich so weit strecken und das wäre so eine krasse Wette auf die Zukunft, die mir ehrlicherweise zu riskant wäre.
Kommen wir mal zu dem psychologischen Aspekt dieser Modelle und auch dem Momentum-Faktor, so will ich es mal ausdrücken. Wenn du jetzt sagst, das halbe Jahr reicht dir, und du verpflichtest ihn sofort, gibst du Jadon Sancho ein unfassbar großes Zeichen des Vertrauens. Das könnte in seiner Leistung nochmal für eine Entwicklung und gewissen Schub sorgen bereits zur nächsten Saison. Und dann hat der Junge unfassbar viel Selbstvertrauen, weil er weiß, Borussia Dortmund, die setzen halt im Gegensatz zu Manchester United komplett auf mich und denen haben auch 4-5 Monate gereicht, um die zu überzeugen. Und das ist einfach der Verein, bei dem ich bleiben sollte. Das wäre die eine Variante. Ja?
Darf ich schon?
Ja, gerne, natürlich.
Diesen Vertrauensvorschuss haben sie ihm ja schon gezahlt. Sie haben ihn in einer Zeit geholt, wo ihn niemand anderes auf diesem Planeten wahrscheinlich geholt hätte gerade. Weil sie wissen, was in ihm steckt, was sie aus ihm rausholen können. Der hat monatelang nicht auf Wettbewerbsniveau Fußball gespielt. Und trotzdem sagt Borussia Dortmund, wir machen das mit dir. Und wir geben dir hier auch in einer Phase, wo es dann nicht gut lief, trotzdem weiter das Vertrauen. Du hast mehr oder weniger eine Startelf-Garantie, wenn du einigermaßen fit bist. Also sie geben ihm ja hier gerade schon unheimlich viel, wo ja auch drüber diskutiert wurde, in Teilen vielleicht sogar zu viel, weil du dann die Entwicklung anderer Spieler etwas blockierst. Jamie Bynoe-Gittens ist natürlich derjenige, der da die schlechtesten Karten dann durch hat. Ja,
aber
oder auch
im Ansatz, das ist dann schon Niveau erreichend, meiner Meinung nach.
Oder auch Karim Adeyemi, das sind diejenigen, die dann natürlich hinten anstehen. Aber ich bin da bei dir, Sancho aus meiner Sicht gibt der Mannschaft mehr, gibt dem Spiel von Borussia Dortmund mehr. Durch die Fähigkeiten im 1 gegen 1, wie wir es gegen Bremen gesehen haben oder dann auch gestern mit diesen Tricks und Drehungen, die dann aber auch zielführend sind und nicht nur noch gut aussehen, wie vielleicht anfangs, als er den Ball da in Köln mit der Hacke runternimmt. Das ist dann nice to have, bringt aber nichts. Was er anderen voraus hat, ist einfach diese Kreativität in seinem Kopf, dieses, ich will Fußball spielen, ich will zocken, ich will was kreieren und dann auch Pässe spielen, die kaum einer auf dem Schirm hat. Glücklicherweise hat er dann 2, 3 auf dem Platz, die es verstehen, wo er den Ball dann hinlegt. Und das kann, glaube ich, kaum einer aus diesem Kader der Mannschaft geben. Deswegen nochmal, also wenn er wirklich noch nicht verstanden hat, wie sehr Borussia Dortmund und auch die Verantwortlichen hinter ihm stehen, dann würde er mir wirklich leid tun. Jetzt wolltest du noch die anderen Szenarien.
Standen. Ja, genau. Also einmal, das ist dieser Vertrauensvorschuss. Klar, das Argument hast du mir jetzt ein klein wenig genommen. Ich glaube aber schon, dass das natürlich dann nochmal ein Zeichen wäre. Momentumfaktor ist ein anderer Punkt. Und zwar meine ich damit, wenn er jetzt weiter, ich sag mal, gut spielt, nicht unbedingt überragend, dann ist er in diesem Sommer vielleicht bezahlbar für Borussia Dortmund. Ja, aus welchen Gründen auch immer, weil sie an anderer Stelle vielleicht sparen und so weiter und so fort, weil sie vielleicht noch jemanden verkaufen, weil sie vielleicht mit Hummels und Reus mit beiden nicht verlängern, dann wird nochmal ein bisschen Gehalt frei und so weiter und so fort. Also, das wäre ein Szenario. Sie verpflichten ihn in diesem Sommer, weil er einigermaßen bezahlbar bleibt. Wenn sie jetzt sagen...
Darf ich schon wieder, oder?
Ja, komm.
Muss ich all deine Szenarien jetzt abfahren.
Ja.
Wollte ich jetzt sagen, meine Güte. Sie verpflichten ihn. Achso, er wäre dann bezahlbar.
Er wäre bezahlbar, weil er jetzt nicht komplett die Sterne vom Himmel spielt. Mhm. Das wäre jetzt mein
Aber
Szenario
das,
für den
das
Sommer.
Das würden sie ja mit dieser Leihe und einer anschließenden Kaufoption, ja? Schrägstrich Pflicht.
Okay,
dann
das
würden
ist
sie auch
der
über das,
Punkt.
Das Gute verhandeln und hätten aber trotzdem noch die Zeit. Deswegen wäre es ja das optimale Modell für Borussia Dortmund.
Klar. So. Es muss aber dann auch für Sommer 25 ein Preis sein, wo man sagt, der ist...
Er darf nicht exorbitant hoch sein, kannst du jetzt nicht mit 70 reingehen, das ist klar. Das werden sie auch nicht machen. Die andere das dritte Szenario ist ja, du verlierst Spieler auf der entsprechenden Position und musst sowieso agieren. Der Name, der dann natürlich am ehesten fällt, ist Daniel Malen.
Also ich habe da ja eine ganz andere Wunschvorstellung. Ja, Adeyemi spielt jetzt nochmal eine überragende Rückrunde und dann verscherbelst du den einfach.
Gut, das sehe ich jetzt noch nicht das Szenario. Ich sehe jetzt eher das Szenario, dass Daniel Malen vielleicht nochmal ganz gerne einen Schritt machen würde. Hat das ja auch jetzt schon häufiger offen.
Fände ich sehr ärgerlich, weil er auch sehr mannschaftsdienlich spielt und auch in Spielen, wo er vielleicht keinen Scorerpunkt hat oder kein Tor schießt, finde ich schon, dass er der Mannschaft was gibt auf eine andere Art und Weise, als das beispielsweise Adeyemi und Beino Gittens machen. Da ist das oft brotlose Kunst und er arbeitet sehr viel nach hinten, fand ich gestern auch wieder extrem stark, welche Wege er gegangen ist. Also ich habe eben ja schon so in einem kleinen Zwischensatz gesagt, Beino Gittens und Sancho ist für mich überhaupt gar kein Vergleich. Beino Gittens ist nicht im Ansatz so effizient im gleichen Alter, wie Sancho das damals war. Also ich sehe das Riesenpotenzial bei Beino Gittens nicht. Vielleicht.
Ich sehe das Potenzial, ja. Aber das Potenzial hat sich nicht weiterentwickelt, meiner Wahrnehmung. Also er stagniert sehr stark über die letzten anderthalb, zwei Jahre. Gerade was das taktische Verständnis angeht, fehlt es mir da an vielen Dingen. Und ja, er hat nicht diesen Impact, nicht diese Wirkung auf eine Mannschaft, wie es Sancho hatte und jetzt auch wieder hat. Aber zu Daniel Malen, da geht es ja dann nicht auch nur darum, was wünscht sich der Spieler. Und ich glaube, da gibt es sicherlich einen Markt für ihn dann auch in England, was er sich ja gut vorstellen könnte. Du musst natürlich auch gucken, was bringen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Da ist Daniel Malen natürlich der einzige Spieler aktuell im Kader, der den eine Summe über 30 Millionen generieren könnte im kommenden Transferfenster.
Ja.
Und da musst du dann als Verein auch wieder überlegen, machst du das nicht? Gehen wir mal davon aus, der spielt die kommende Saison dann nicht mehr dann so gut, dann hast du wieder was verschossen quasi an Geld. Ja, das ist immer, es ist viel Wenn und Aber und viel Taktiererei. Um das Thema Sancho jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, Borussia Dortmund wäre gut beraten, wenn sie es irgendwie hinbekämen, nochmal ein Jahr tatsächlich mit ihm als Leihspieler zusammenzuarbeiten und dann mit Manchester United so gut zu verhandeln, dass es da eine entsprechende Option im Sommer drauf gibt. Ob das am Ende wirklich so kommt, da hängen dann noch mindestens zwei andere Parteien mit drin, aber das wäre sicherlich der beste Dortmunder Weg.
Da nehme ich nochmal eine Hörerfrage mit rein. Da schreibt auch jemand, Gedankenspiel. Man verkauft Malen für 60 Millionen und leiht Sancho nochmal ein Jahr aus. Hat also gleich einen 1:1 Ersatz und genug Geld, einen guten Sechser und einen neuen Innenverteidiger, gegebenenfalls einen Stürmer zu kaufen.
Ich sehe jetzt noch nicht die 60 für Malen direkt, bin ich ehrlich. Ich glaube, den Marktwert hat er dann nicht.
Wenn er eine gute EM spielt, kann der natürlich nochmal steigen.
Kann auch. Er nochmal steigen, aber dass jetzt jemand mit 60 mal eben locker um die Ecke kommt.
Und
ihn.
Übrigens, ich finde immer bei dieser Nummer mit, ja, wenn der ein gutes Turnier spielt, das Problem ist ja auch, da musst du selber sehr spät agieren.
Genau, das ist für dich als Verein eigentlich immer eine Katastrophe.
Ja.
Hm? Aber ja, das ist ja eigentlich das, was wir gerade aufgezeigt haben. Ne? Du brauchst dann einen direkten Ersatz und dann ist die Frage eben, hast du den schon indirekt bei dir gesehen mit Sancho oder guckst du dich da nochmal ganz neu um? Wo es dann auch, um dann in ähnliche Sphären vorzudringen, auch ähnlich teuer wird. Also wenn du in die qualitativen Sphären vordringen möchtest.
Kurze Sprechpause.
Durchatmen. Okay.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Hörerfragen.
Leo
oder?
Provoziert mit seiner Hörerfrage.
Aber wir sind jetzt bei den Hörerfragen.
Ja, ja, wir sind jetzt bei den Hörerfragen. Leo provoziert mit seiner Hörerfrage ein klein wenig, denn er grüßt von den Seychellen.
Oh ja.
Alleine das ist eigentlich Grund, den Rest der Frage gar nicht vorzulesen.
Ich auch gerne.
Ja. Warst du schon mal auf so einer Insel wie den Seychellen?
Nee, leider nicht.
Würdest du gerne mal?
Also die Dominikanische Republik würde jetzt so als erstes drankommen, aber nicht so richtig Insel.
Mhm. Da hätte ich schon auch Bock drauf. Ist aber natürlich auch weit weg. Malediven sind auch so, sagen viele, da kommt man so runter, aber ist halt auch, da kannst du nichts machen.
Ne? Ja, da hast du dann deine kleine Insel, kannst ein bisschen tauchen, was ich nicht kann mit meinem Asthma, von fällt das schon mal raus. Also schnorcheln kann ich, aber nicht hier richtig mit Pulle. Von daher ist das dann auch wahrscheinlich wirklich nur Liege und Strand. Ich meine, ich könnte.
Ja.
So eine Woche.
Ich habe aber auch gehört, wenn man da hinfliegt, zum Beispiel Malediven, dann kommt man erst nach 2 Wochen so richtig in den Modus, dass man sich komplett fallen lassen kann.
Ja. Und dann wird es meistens unbezahlbar, oder? 2 Wochen Malediven.
Also Leo möchte gerne wissen, könnt ihr sagen, wie bei Abseitsentscheidungen der Abspielzeitpunkt gemessen wird? Das muss ja auf die Hundertstelsekunde genau sein.
Ja, das hoffe ich, das ist es beim VAR.
Das,
wenn ich dieses Bild da sehe, also das führt natürlich alles ad absurdum, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Da kann mir doch kein Mensch erzählen, dass da der Schulterknochen von Niklas Füllkrug einen Ticken weiter vorsteht als der von dem Spieler, den man dahinter gar nicht sieht. Also das ist ja absoluter Wahnsinn. Wenn das abgepfiffen wird, dann ja, ich find's furchtbar, wirklich furchtbar. Vielleicht mag es da irgendeine kalibrierte Linie geben, die 1 Millimeter abseits angezeigt hat, aber sorry. Es hätte niemals im Leben einen Linienrichter gesehen und ich glaube, er hat es auch nicht angezeigt, oder? Also es war nur der Hinweis, VAR und ja, ist mir einfach too much. Aber ich hoffe schon, noch auf die Frage, ich hoffe schon, dass sie da genauso hinschauen wie bei der kalibrierten Linie, wann dieser Ball den Fuß exakt verlässt.
Champions League Viertelfinale, auch für die Club-WM qualifiziert. Warum reichen BVB-Fans diese Erfolge nicht mehr aus und es muss zwingend schöner und erfolgreicher sein, eher überzeugend gewonnen werden, so ist richtig. Sollte man sich entsprechend den Ansprüchen fordern, auch die Königlichen nennen?
Erwartungshaltung ist immer dieses große Wort, ne, was wir da dann bedienen. Ich kann es verstehen, dass man als Anhänger nicht zufrieden ist mit der Saison, weil dafür war das einfach zu wenig Dortmund-like, was man gesehen hat in der Saison. Absolut okay. Ich habe jetzt auch dann gestern den Kommentar gemacht, das ist irgendwie so ganz kurios zwischen Flop-Saison und Europas Elite auf einmal. Das wirft ja auch ein ganz komisches Licht auf diese Spielzeit.
Das ist auch ein bisschen too much.
Naja, also es hat ja auch Niklas Füllkrug gestern gesagt. Wir hatten gestern selbst in der Hand, ob wir jetzt noch irgendwas Positives aus dieser Saison machen oder es wirklich ein Flop wird. So, das zeigt ja auch, wie unzufrieden sie im Verein, innerhalb der Mannschaft dann auch mit den vergangenen Monaten sind und mit den Leistungen aus den vergangenen Monaten. Und das können die Fans auch sein. Finde ich absolut in Ordnung. Es ist nicht so, dass hier, glaube ich, jeder, der gerade schimpft, unbedingt den Meistertitel einfordert, sondern er fordert einfach ein, dass Borussia Dortmund ansehnlichen und erfolgreichen Fußball spielt. Wenn es am Ende um wenige Punkte nicht für ganz oben reicht, dann ist das so, aber man ist jetzt 20 von Leverkusen entfernt und das ist dann einfach schon zu viel.
So. Oh, hier gibt es eine kurze Quizfrage, die ist sehr schön. Welcher Spieler war bei Real Madrid, Köln, Eindhoven und Borussia Dortmund? Ich denke, ich weiß die Antwort. Ich kenne sie. So. Welcher Spieler hat für Real Madrid, den 1. FC Köln, PSV Eindhoven und Borussia Dortmund gespielt?
Alle, also mir fallen nur welche ein, die für Real und Dortmund gespielt haben und die wiederum fallen dann alle raus, weil sie weder für Köln noch für Eindhoven gespielt haben.
Es ist ein bisschen tricky, kann ich an der Stelle sagen. Streich mal Real Madrid, kommst du dann auf die Lösung. Köln, nein. Eindhoven und Dortmund.
Nein,
hab ich auch nicht. Okay. So habe ich es nämlich hergeleitet, weil die Kombi reicht eigentlich mehr oder weniger schon. Es ist Flemming Paulsen.
Ja gut, das ist ja wieder eine Zeit, wo Kevin neuen Windel geschissen hat.
Ja, aber du kennst doch Flemming Paulsen.
Ja gut, ja. Aber ich kenne jetzt nicht seine Vita.
Du kennst auch Timo Konecka.
Ja,
siehst aber du? Auch dessen Vita. Habe ich auch nicht spielen sehen.
Auch dessen Vita kenne ich nicht.
Aber Vita Malz kennst du. So.
Ja, mag ich aber nicht.
Watz gesagt, dass es uns finanziell besser geht, als viele glauben. Er sagt, das wäre selbst bei Verpassen der Champions League so. Was ist denn jetzt? Gehen wir am Bettelstab oder ist da Geld für Marzen und Sancho, Verlängerung mit Reus Hummels und neue Spieler?
Das ist weder noch, oder das soll weder noch bedeuten.
War das ein wildes Interview?
Oh, ich kriege einen Krampf im rechten Oberschenkel. Oh.
Von was denn? Du sitzt doch hier nur
rum. Ich habe eine doofe Bewegung gemacht. Hoppala. So, wir können wieder.
Oh Gottes Willen.
Boah, habe ich die Geschichte aus Mainz mal erzählt?
Du warst mal in Mainz, hattest du einen Krampf?
Ja, aber in beiden Beinen gleichzeitig. Und Axel Witzel war es, glaube ich, der in der Nachspielzeit das Tor gemacht hat. Ich habe mit zwei durchgestreckten Beinen im Stehen noch meinen Spielbericht umgeschrieben. Das war fies.
Wie ging das denn?
Dass man in beiden Beinen gleichzeitig
im Krampf sitzt?
Ja, weil das unfassbar eng ist.
Da muss man zwischendurch mal
da so ist sowieso schon alles dann so eingequetscht gewesen. Habe ich irgendeine Bewegung gemacht, habe ich in dem einen, dann bin ich hochgeschossen, dann habe ich im anderen Bein den Krampf gekriegt, dann hing ich da so mit so durchgestreckten und habe dann noch so irgendwie getippt. War super gewesen. Aber das war nicht die Frage.
Nee, die Watzke. Frage war, also das war das Watzke-Interview wild bei der Zone?
Ja, schon ein bisschen. Kann man durchaus sagen. Aber um auf die Frage jetzt einzugehen, er sieht halt das große Ganze. Er sieht halt einfach die Finanzen und die sind gut. Borussia Dortmund schreibt gute Zahlen. Das heißt aber nicht, wir können jetzt die Kohle rausschleudern und einen Spieler da am nächsten holen, sondern das heißt einfach, der Verein ist extrem gesund und es hätte jetzt auch keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Bilanzen, wenn Borussia Dortmund nicht Champions League spielen würde in der kommenden Saison. Aber natürlich ist klar, wenn man die Millionen da mitnehmen kann, dann ist das förderlich, um einen gewissen Kader aufzubauen, um Spieler zu holen, um andere Investitionen zu tätigen. Das ist dann aber wieder ein anderer Bereich und er meint eben das Übergeordnete.
Sieht man gerade eine spielerische Weiterentwicklung bei Kobel? Fast keine Bälle unter Gegendruck ins Seiten aus, immer wieder mal präzise Chipbälle, super sicher und genau im Kurzpassspiel. Gefällt mir.
Gefällt mir auch. Sieht man auch diese spielerische Entwicklung, finde ich. Wenn man so seine Anfangszeit nochmal sich vor Augen führt bei Borussia Dortmund, dann war das sicherlich sein größter Schwachpunkt. Dann gab es immer wieder so Dinge, die er sich dann erlaubt hat und die dann mal in Seiten ausgeflogen sind oder die zu ungenau auf den Gegner kamen oder der Schlag dann auch zu unpräzise war. Und da hat er sich definitiv weiterentwickelt, weil man da aber auch sehr konstant mit ihm gearbeitet hat. Matthias Kleinsteiber ist da sehr früh mit ihm in die Analyse gegangen, hat das aufgearbeitet und als Trainer-Torwart-Team haben sie da dann, Torwart-Trainer-Team, so rum, haben sie dann das eben auch versucht zu beheben und es ist ihnen definitiv gelungen. Ich glaube auch, dass er da profitiert von Alexander Meyer, der da in diesem Punkt natürlich deutlich weiter ist, das wissen wir. Im Training kann er sich da in dem Bereich auf jeden Fall was abgucken.
Sind die Auswechslungen gegen Bremen ansatzweise zu erklären? Das war doch ein Zeichen, dass wir keine Spitzenmannschaft mehr sind und kein Vertrauen haben.
Boah, die Auswechslung muss ich mir jetzt nochmal vor Augen führen. Ich hatte am Wochenende frei. Aber also ich kann mich an die Zusammenfassung erinnern und dann war es doch zum Beispiel ein Metscher. Dann war es wahrscheinlich auch ein Özcan, oder?
Ich habe eine 15-minütige Zusammenfassung gesehen und kann mich an die Auswechslung auch nicht mehr erinnern.
Man lag in Führung und man hat in Unterzahl gespielt und das dann nicht die tollsten Wechsel zustande kommen und man versucht noch irgendwie aufs Dritte zu gehen, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich bin jemand, der gerne über Auswechslung spricht und diskutiert und sie auch immer hinterfragt. Aber wenn es da dann um Beton anmischen ging, dann war das in dem Moment, finde ich, die richtige Variante, weil das Ding musstest du irgendwie über die Bühne bringen. Das haben sie geschafft.
Can ist und bleibt ein Sicherheitsrisiko für die Abwehr. Gestern wieder schlampige Pässe und Querschläger, dazu der Ausflug in Bremen kurz vor Schluss inklusive Krampf.
Ja, gut. Auf einem Niveau.
Ja, manche sitzen rum und kriegen Krampf. Was sieht Edin, was wir nicht sehen? Und ich nehme eine Frage von René auch noch mit rein. Einige Spieler haben bei Terzic mehr Kredit als andere. Ein Füllkrug, Sancho und Brandt können sich mehr schlechte Minuten leisten als zum Beispiel Mokoko, Reus und Jamie Bynoe-Gittens. Diese Spieler werden mir zu lange auf den Platz gelassen. Gerade in junge Spieler scheint Terzic wenig Vertrauen zu haben. Was das angeht, übrigens, Vertrauen in junge Spieler in einer Situation, wo es sportlich nicht läuft, ist immer schwierig. Ist
immer eine schwierige Situation.
Ja. Ist immer schwierig.
Emre Can fand ich gestern tatsächlich auch nicht so schlecht, wie ihn andere gesehen haben. Er hat es, finde ich, gerade in den direkten Duellen sehr gut gemacht, hat in der Luft viel weggeholt. Natürlich der ein oder andere Wackler, so will ich es mal bezeichnen, war drin. Aber da hat er eigentlich ganz gut ausgesehen hinten neben Mats Hummels. warum spielt er immer? Die Frage haben wir schon häufig diskutiert. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass es an Alternativen fehlt. Jetzt gestern nun mal auch. Du musst es umstellen durch die Sperre von Nico Schlotterbeck und den kurzfristigen Ausfall von Julian Riasson. Ja, und was machst du dann? Lässt du Süle und Hummels im Zentrum spielen? Dann spielt Marius Wolf rechts außen als Verteidiger. Der hat seit dem Hinspiel in Leverkusen nicht mehr von Anfang an gespielt. Nur noch Kurzeinsätze gehabt, überhaupt nicht in Form. Matteo Morey gar nicht gemeldet für die Champions League. Also hattest du, glaube ich, gar keinen nominellen Rechtsverteidiger mehr. Und dann musste eben Emre Can hinten reinrücken. Und wie gesagt, ich fand gestern bei aller Kritik, die völlig berechtigt war in den vergangenen Wochen, war das eine gute Leistung. Und zu der anderen Frage, ich verstehe die Fans, dass sie Niklas Füllkrug extrem kritisch sehen. Ich verstehe, dass er zu wenig Tore schießt aus ihrer Sicht, dass er vielleicht auch ja einfach zu wenige Abschlüsse hat. Aber also wenn gestern einer gearbeitet hat, dann war das Niklas Füllkrug. Der ist ja von links nach rechts, von vorne nach hinten, der hat versucht, Bälle festzumachen. Ist nicht immer gelungen, keine Frage. Aber ich fand, dass er auch gestern durchaus mal mutig war, gewisse Aufdrehbewegungen hatte, in den richtigen Momenten hat klatschen lassen. Da war, finde ich, viel Gutes dabei. Außer die beiden Chancen, die er hatte, da muss er mehr draus machen. Den einen, den er von Malen rüberkriegt, wo er mit links, rechts am Tor vorbeischießt und auch den zweiten Ball von Malen, wo er die Flanke dann mit dem Kopf nimmt, den muss er runternehmen, den muss er reinschieben, das weiß er auch selbst. Das würde ich ihm dann auch ankreiden, aber ansonsten finde ich, dass auch da wieder dieser direkte Vergleich mit Moukoko einfach ist, selbst wenn er keine Tore schießt, ist er wichtiger für die Mannschaft, für das Spiel, für den Aufbau, als es Moukoko ist, der dann nur von diesen einzelnen Momenten lebt, aber vielleicht im Zusammenspiel mit der Mittelfeldreihe, mit vielleicht auch dem Sechser, Achter, nicht so präsent ist. Und das Gleiche, würde ich dann auch sagen, gilt für die anderen Kollegen, die da genannt sind.
Ist man vielleicht der Champions-League-Reform gegenüber zu negativ eingestellt? Da jedes Team zweimal gegen jeden Topf spielt, gibt es nicht mehr so große Vorteile für Topf 1 und 2 Teams wie bisher. Zudem war die Gruppenphase de facto meistens wirklich sehr langweilig, bis auf ein, zwei Gruppen. Das ist gar nicht so falsch. Ich hätte mir gewünscht, dass es genauso viele Teams bleiben.
Das ist ja, glaube ich, auch der größte Vorwurf, ne? Es geht um noch mehr Geld, es geht nur darum, wie man noch mehr generieren kann. Und die UEFA dann einfach die Grundprinzipien nochmal verändert. Das eigentliche System finde ich gar nicht so uninteressant. Und es ist auch für den Fan, glaube ich, durchaus spannend, dann nochmal verschiedene Reisen zu haben. Vielleicht wird man sich bei dem einen oder anderen Spiel dann ärgern, aber die haben wir jetzt zu Hause gekriegt, da wäre ich lieber hingeflogen oder hingefahren. Aber dann doch so viele Gegner zu haben und auch unterschiedlichster Qualität, kann, glaube ich, durchaus attraktiv sein. Es gibt ja dann 36 Teams, es gibt ein Ligensystem, 8 Spiele. Wer nach 8 Spielen die meisten Punkte hat, steht dementsprechend oben in dieser Liga. Die ersten 8 sind automatisch qualifiziert für die K.O.-Runde. Die Plätze, so jetzt muss ich rechnen, 9 bis 16, genau, spielen eine K.O.-Runde mit Hin- und Rückspiel. Also eine Playoff-Runde, nicht K.O.-Runde, eine Playoff-Runde, um ins Achtelfinale einzuziehen. Die Plätze drunter sind raus, spielen auch nicht Euroleague. Weil auch noch jemand gefragt hatte, wie sich das denn überhaupt alles so zusammensetzt.
Und?
Wie gesagt, ich find's gar nicht so unspannend.
Ist im Basketball übrigens schon seit jeher so, also seit vielen Jahren so. Ich glaube, da kommen die ersten
Achtern. Was ich extrem wichtig finde, ist, dass es ja nur eine neue Konstellation der Gruppenphase ist. Was ich jetzt gar nicht befürworten würde, wäre so ein Ligensystem und dann komplett gerechnet, du wirst ein Champions-League-Sieger. Sondern,
nee, das fände ich auch doof.
Ne, so eine Königsklasse lebt ja davon, dass du genau solche Spiele wie gestern Abend hast, wo alles offen ist in einem Spiel. Und da bin ich dann froh, dass sie da wieder auch in den ganz normalen Rhythmus ja kommen.
Also was mir, wie gesagt, nicht gefällt, ist der Fakt, dass sie meiner Meinung nach zumindest tatsächlich
aufgebläht.
Ja, wieder da die zwei Teams mehr, auch dass 4. zwei Länder dann 5 Plätze haben, gegebenenfalls.
Von 32 auf 36.
Ah ja, Entschuldigung. Ja, das lass doch einfach die 4 extra Teams weg. Fertig. Ist doch Blödsinn. Nagelsmann nominiert nach Leistung und schon wird aus BVB-Kreisen gemeckert, auch ein Teil der Realitätsverzerrung. Maximal Schlotterbeck hätte es verdient gehabt, vielleicht wäre so ein Trainer genau der Richtige beim BVB, endlich mal das Leistungsprinzip gelten zu lassen.
Ich habe gar keine große Kritik wahrgenommen, um ehrlich zu sein.
Ich finde es auch komplett richtig.
Also es wurde schon...
Also wenn, also die Nominierungen sind ja offiziell noch nicht raus, aber...
Ich sag mal so, also beim DFB gibt es ein paar Löcher, würde ich sagen.
Ja, und ich finde, also anscheinend, er nominiert ja jetzt auch einige Stuttgarter, er nominiert nach Form.
Ja, das finde ich auch gut. Das Einzige, was mich stört, ist der Zeitpunkt. Also das ist eine letzte Maßnahme vor einer Heim-EM. Und da bin ich dann schon an dem Punkt, dass ich sage, ob so jetzt so ein Waldemar Anton vom VfB Stuttgart, der auf internationalem Niveau noch nicht gespielt hat, dann direkt ein Kandidat für eine EM ist aufgrund eines guten halben Jahres. Wir wissen alle, was so ein gutes halbes Jahr auch manchmal auslösen kann. Bestes Beispiel Emre Can, plötzlich Kapitän und Stammspieler bei Borussia Dortmund. Und dann diskutieren wir jetzt darüber, ist er überhaupt bundesligafähig? Und mit Anton könnte ja theoretisch das Gleiche passieren. Deswegen würde ich gerade in so einer Innenverteidigung schon darauf setzen, dass du Spieler mit einer gewissen Erfahrung hast, die auch diese wichtigen Spiele dann auch schon mal absolviert haben. Und da zählen für mich Mats Hummels, Niklas Süle und auch Nico Schlotterbeck definitiv weiterhin zum Kandidatenkreis. Ich würde nicht mal sagen, dass es ausgeschlossen ist, dass sie zumindest einer von ihnen trotzdem nominiert wird, auch wenn er jetzt in diesem Lehrgang nicht dabei ist. Ich finde immer, dass solche Experimente leichter möglich sind im offensiven Bereich. Aber Julian Nagelsmann hat sich jetzt eben für den Rundumschlag entschieden und dann bin ich sehr gespannt, wie er es dann gleich auch begründet.
Hallo zusammen. Meine Frage nach dem letzten Wohnzimmer-Talk der Ruhrnachrichten, schreibt Wolfgang, wäre Heiko Wasser nicht eine Person, die der blutleeren Geschäftsführung des BVB Substanz geben könnte? BVB-Herz, externer, kompetent und legt den Finger in die Wunde.
Heiko, was sagst du dazu? Aber erstmal müssen wir natürlich den Hinweis geben, das war nicht der letzte. Also nochmal nachschauen, YouTube, Wohnzimmer-Talk, Ruhrnachrichten mit Conny Küpper gab es noch einen. Und dann gibt es natürlich jetzt auch diese Woche den nächsten. Christian Wob, Kollege von der WAZ, Funke Mediengruppe, ist morgen zur Aufzeichnung dabei. Und dann werden wir natürlich mal so ein bisschen schauen, wer ist denn jetzt eigentlich der Viertelfinalgegner? Und wie sind die Chancen?
Stimmt, morgen ist nämlich um 12 Uhr Auslosung.
Morgen ist um 12 Uhr
Auslosung. Um 13 Uhr wissen wir dann, gegen wen sie spielen. Ja,
ja, wir hoffen auf 12.30 Uhr, weil dann aller Voraussicht nach die PK sein müsste. Ja. Also der BVB wird schon klug genug legen, sodass man dann auch über das entsprechende Los sprechen kann.
So, was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ach so, ja. Ich glaube, Heiko ist in der Formel 1 gut aufgehoben, was Expertise angeht, komplette.
Ja, er freut sich, glaube ich, auch darauf, dass er da jetzt wieder so richtig einsteigen kann.
Haben wir ihn jetzt weggelobt aus der BVB-Führungsetage? Stehen die Haare
also ohne,
raus? Hast
ohne,
du gerade geguckt, wie deine Haare
sind? Nee, ich habe unfassbar warme Ohren gerade. Also wirklich.
Das ist bei so einem Headset werden manchmal
aber,
die Ohren
aber so
heiß,
schlimm wie jetzt gerade hatte ich das selten. Ohne Heiko, also Heiko wird das auch verstehen, das ist dann doch nichts für dich.
Das muss man auch sein.
Das wird Heiko
den Clip jetzt so raus und
Heiko,
promoten damit die Sendung.
Heiko ist guter Fan. Heiko hat auch Fußball-Sachverstand, aber als Geschäftsführer dann bitte nicht. Sorry, Heiko. Aber du darfst gerne nochmal wiederkommen.
Ja, tut kein Problem. Wir wechseln gleich rüber, aber mir gefällt die Präzision in deinen Fragen. Ach so, das Watzke-Interview, das haben wir gerade eben schon mal angesprochen. Hier wird gefragt, könnt ihr etwas zum Konzept zur Neuausrichtung von Aki Watzke sagen, dass er im April vorlegen möchte?
Nee, er hat uns noch nicht eingeweiht in seine Pläne. Es gibt ja verschiedenste Spekulationen.
Was ist denn hier los? Jetzt kommen hier ganz
Besuch.
Viele Fans.
Ja, ja, Besuch.
Hören die uns?
Ich denke.
Ja?
Piska, werden wir
Kevin,
gehört?
Werden wir gehört draußen von der Meute? Ja, können die uns hören?
Hören alle
uns,
nicken.
Ja.
Schöne
mal
Grüße da draußen, hallo.
Könnt alle mal Freut gemeinsam uns. Reinwinken in die Sendung. Winkt doch einfach mal alle rein. Sehr gut. Ja, so leicht kann man das machen, ne? Das ist gar kein Problem. Sie sind quasi live dabei. Ich weiß nicht,
dabei.
Was hier heute los ist, aber wir bauen die Leute
Text.
Alle gerne sofort aktiv.
Ich bin jetzt unfassbar Leute. Nervös, diese wandernden Menschen.
Ja, ist das so, ja?
Nein.
Ja, ich wollte gerade sagen. Wir sind ein größeres Publikum gewohnt. Ja, natürlich. Ist an den Gerüchten um Bobic als Sportvorstand und Kedira als Sportdirektor etwas dran? Bobic hat in Frankfurt von Ben Manga profitiert und bei Hertha schlechte Arbeit geleistet. Kedira war noch nie im operativen Geschäft tätig und hat noch nie einen Transfer abgewickelt. Woher kommen denn diese Gerüchte?
Sky hat die aufgemacht. Sky hat aber auch nur verschiedenste Konstellationen vorgelegt, wie es weitergehen könnte. Und da sind dann unter anderem auch die Namen gefallen. Wie unsere Hörer wahrscheinlich gesehen haben werden, sind die Namen bei uns nicht gespielt worden. Dementsprechend sind sie für uns nicht heiß und aktuell noch nicht verfolgenswert. Und die Namen, ja, spielen aktuell noch keine Rolle. Ob es in Zukunft so ist, das werden wir da noch sehen, aber Stand jetzt nicht.
Mega geil, das mit der Champions League, schreibt Pascal. Aber das Schlimmste, was nun passieren kann, ist, dass der BVB sich irgendwie ins Halbfinale spielt und dort vielleicht bitter ausscheidet und am Ende der Saison mit Terzic verlängert, weil die Ergebnisse in der Champions League so gut waren.
Je mehr Punkte er holt, desto fester sitzt er natürlich im Sattel, das ist klar. Das gilt für Bundesliga und Champions League. Also es ist trotz der Kritik der vergangenen Tage und Wochen natürlich weiterhin auch so ein Szenario, dass man mit ihm in die nächste Saison geht, wenn entsprechende Ziele erreicht werden. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn wir vor der Saison gesagt hätten, Borussia Dortmund holt sich auf jeden Fall einen Champions-League-Platz, ob es dann der zweite, dritte oder vierte ist, ist dann am Ende, sind wir doch mal ehrlich, auch völlig wurscht. Also nächstes Jahr fragt da schon keiner mehr nach. Sie stoßen bis ins Champions-League-Halbfinale vor, was sie zuletzt unter Jürgen Klopp geschafft haben, dann hätten das alle unterschrieben.
Mich interessiert die strategische Ausrichtung. Hatten wir mit Kehl, Sammer, Sahin, Terzic und Bender jetzt nicht genug Stallgeruch? Sollten wir als Sportgeschäftsführer nicht mal externen Input in den Verein lassen, um die Ausrichtung neu zu positionieren, ohne Identitätsverlust?
Ich bin immer pro extern. Bin der felsenfesten Überzeugung, dass das dem Verein gut tun kann, wenn da nochmal jemand von außen kommt, der eine Draufsicht hat. Das Wichtigste ist dann einfach immer nur, dass die internen und handelnden Personen es dann auch zulassen, dass von außen jemand dazu stößt und dann vielleicht auch Dinge umwirft, die vorher als unumstößlich galten. Das ist halt immer der schmale Grat, auf dem man sich dann bewegt. Aber ich wäre sehr froh, wenn da von außen jemand sich dann einschalten würde.
Mhm. So, jetzt wechseln wir rüber zu Instagram. Hier schreibt jemand, Ende von Terzic-Ball endlich in Sicht. Und jemand anders schreibt, trotz Sieg bitte nichts schönreden. Und der nächste schreibt, hat Terzic in der Kabine Lieder gesungen oder warum kommt man wieder so aus der Kabine?
Soll ich da jetzt wirklich was zu sagen?
Ja, ich habe das jetzt einfach hier mal so in den Raum geworfen.
Also, habe ich ja schon mal gesagt, man kann ja über ihn fachlich, sachlich diskutieren, aber diese Vorwürfe von wegen hier, da werden Lieder gesungen, das finde ich immer alles ein bisschen albern, tut mir leid.
Jetzt pass auf, das ist aber sehr geil. Von einem Hörer, warte mal, Niklas on Travels heißt er bei Instagram. Wieder mal schöne Grüße aus Vancouver, vielleicht schicke ich irgendwann mal Ahornsirup für die Pickups.
Meine Güte, der kommt jetzt mit einer spannenden Frage um die Ecke. Du denkst auch nur an Geschenke, ist ja Wahnsinn.
Ich gehe gleich erstmal was zum Essen holen. Hast du keinen Hunger?
Doch, aber ich habe gekocht.
Ach, was gibt's denn?
Creamy Chicken mit Reis.
Creamy Chicken?
Mhm, mit so einem
Currysoße?
Nee, so ein Tomatenpesto. Ein bisschen verfeinert mit ein bisschen Schusssahne.
Ist aber Fett ist ein Geschmacksträger. So ist es ja.
Es ist herausragend.
Das Publikum ist begeistert, merkt ihr das? Daniel Burger erzählt und erzählt. Die hören aber uns zu. Ja, die hören uns zu. Wir können sofort den Fokus weglegen von Daniel Burger. Merkst du das? So schnell geht das. Der kann erzählen, was er will. Einmal kurz die Leute angesprochen. Ja, so schnell geht das. Was ist das denn? Das musst du mir erklären. Warum hat Kevin von New BAV, hast du einen neuen Sponsor?
Nee, ich werde nicht davon gesponsert. Die Jungs haben mich gefragt, ob ich Bock habe auf ein paar Klamotten. Ich fand die cool und dementsprechend haben sie mir dankenswerterweise ein kleines Paket geschickt.
Aha, das ist eine Klamottenmarke, kannte ich gar nicht. Ich kenne mich mit Sponsoring und Klamottenmarken nicht so aus. Wo ist Jürgen Kors, wird hier gefragt.
Ja, das würden wir auch gerne wissen, wo der gerade in der Weltgeschichte rumtingelt. Nein, der wird sich im wundervollen Hagen befinden, der hat Elternzeit, es sei ihm gegönnt. 3 Monate hat er genommen. Er wird, glaube ich, im Laufe dieser Saison tatsächlich nochmal einsteigen. Letzten 2 Spieltage ist er wieder dabei und dann hat er die M vor der Brust mit dem deutschen Team.
Ich habe Kevin Pinnow noch nie so stürmisch erlebt wie nach dem Hoffenheim-Spiel. Warst du da stürmisch?
In der Analyse wahrscheinlich, ja, da habe ich losgelegt.
Sofort geprescht?
Ja, gut, aber auch völlig zu Recht, oder? Also,
ja,
das war ja nun mal einer der Tiefpunkte in dieser Saison.
Hm. Meint ihr, ein Matcher kann den Sabitzer-Ausfall kompensieren? Ich glaube, aktuell ist er dazu noch nicht in der Lage.
Das wird schwer. Nach unseren Infos wird er auch gegen Frankfurt noch nicht in der Startelf stehen. Da reicht es noch nicht von der Belastbarkeit.
Ach, was die Sperre angeht. Zwei Spiele finde ich schon echt überzogen.
Ja, das ist in der Tat so. Die Grätsche war unglücklich, das wusste er auch. Das hat man in seinem Gesicht gesehen. Du kannst ihn dafür regeltechnisch vom Platz stellen. Das fand ich auch in Ordnung. Aber du darfst ihn nicht zwei Spiele sperren, vor allem nicht mit dem Blick auf das Duell gegen die Bayern. Guck mal, Kevin baut uns jetzt Text ein. Was sollen wir denn jetzt vorlesen im Telefon?
Kann ich nicht vorlesen, vor allem ist es falsch rum. Ist
falsch rum, Kevin.
Tut mir leid, musst du bitte drehen.
Ah. Ich habe keine Brille auf. Mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf attackierte eine Gruppe junger Männer einen 56-jährigen Dortmunder.
55-jährigen.
Ja, guck mal, keine Brille auf.
Den Egal, wir bleiben beim Thema. Überlebte er nur mit Glück. Gegen 19.50 Uhr am Dienstagabend wurde die Polizei Dortmund zum Hörder Bahnhof gerufen. Mehrere Jugendliche und junge Erwachsene hatten dort
nach Zeugenangaben
zufolge auf einen Dortmunder eingeschlagen und getreten hatten sie nicht.
Also Nachrichtensprecher werden wir beiden nicht mehr. Lass uns einfach weiter quatschen.
Ich weiß auch gar nicht, warum das jetzt hier eingeblendet. Wahrscheinlich, um das Studio zu erklären. Genau. Ja. Mach doch mal Werbung, blend doch mal Werbung unten ein. Mach doch mal was Sinnvolles.
Genau. 3 Euro für 3 Monate, ich kann es schon vorwegnehmen, da wird es jetzt stehen. rn.de/bvb-podcast-angebot.
Genau.
Da gibt es all unsere Inhalte.
Alle Artikel von Kevin Pinnow könnt ihr da lesen.
Exakt, auch den Kommentar zum gestrigen Spiel.
Auch Artikel von Dirk Krampe?
Auch Artikel von Dirk Krampe.
Aber keine von Jürgen
Kors. Und von, natürlich, die alten kann man nachlesen.
Ja, die alten.
Die alten.
Ja. Ich glaube, wir sind mehr oder weniger durch, denn die Fragen, krass, die bei... Oh, hier, pass auf. Oh. Wer wäre für euch für den Sommer eine sinnvolle Verstärkung? Endo und Kovacic?
Endo? Sorry, aber der Hörer hat schon mitbekommen, wie der gerade in Liverpool spielt, ne?
Kovacic? Gibt es da mehrere von? Oder meint der Matteo Kovacic?
Matteo spielt auch bei City jetzt, ne? Also das sind Spieler, da wird Borussia Dortmund nicht mehr mithalten können, leider. Ich habe jetzt keinen außer Kalten, den ich jetzt abfeuern könnte, bin ich ehrlich.
Spielt Allaire nochmal für den BVB?
Ja. Ob er das dauerhaft tun wird, glaube ich nicht. Dass er das dauerhaft tun wird, glaube ich nicht. Ich denke, dass wenn er jetzt noch einigermaßen verletzungsfrei bleibt und sich im Sommer einen Verein findet, der ihn gerne haben möchte, dann wird es wahrscheinlich auf eine unschöne Trennung hinauslaufen. Das war dann sicherlich für alle Beteiligten eine Phase, die sich niemand so gewünscht und vorgestellt hat, aber wahrscheinlich wäre es dann auch sinnvoll, die Zusammenarbeit zu beenden.
Wie ist so eine hochpeinliche PK vor dem Spiel möglich, wird hier gefragt. Also pass auf.
Ja, hochpeinlich. Also, meine Güte, also hat ja jeder mal miterlebt, dass im Unternehmen irgendwas schiefläuft. So, jeder bei seinem eigenen Arbeitgeber, auch wir haben hier schon mal versagt, du hattest mal die Speicherkarte nicht drin, ich habe irgendwie mal nie auf den Knopf gedrückt oder was. Oder ich habe Artikel rausgehauen.
Hier ist das noch nie passiert.
Oder hab Tweets rausgehauen, wo der Artikel noch gar nicht da war. Also Fehler passieren. So, jetzt gab es einen offensichtlichen Kurzschluss im Stadion, im PK-Raum, weil ein holländischer Kollege zu nervös auf diesen Knopf gedrückt hat, um das Mikro anzustellen. Das hat er wohl 8 Mal gemacht, dann hat es einmal kurz Puff gemacht, dementsprechend sind die Mikros ausgefallen. So, dann hatte der Übersetzer, ja, der war jetzt etwas überfordert dann auch mit der Situation, aber die Problematik, dass er die Fragen gar nicht gehört hat und nur die Antworten übersetzen musste, das ohne aber die Frage gehört zu haben, ist dann auch relativ schwierig. Und so kommt das dann mal zustande. Da kann man dann in den ersten Minuten drüber meckern, finde ich, ist aber menschlich und kann durchaus mal passieren.
Ja.
Bei uns gibt es ja zum Glück keine Probleme, deswegen rn.de/bvb, 3 Euro für 3 Monate. Abo holen.
Oh, da wird es direkt nochmal eingeblendet. Das gibt's ja gar nicht. Ja, wir werden keine, übrigens, das ist ja immer noch da eingeblendet, ja. Unten. Der Vorfall ereignete sich an der Hörder Bahnhofsstraße auf dem Gehweg im Bereich der Treppe zum Rewe-Markt. Wenn wir die als Sponsor hätten, dann könnten wir ständig Kekse hier aufstellen. An der Stelle möchte ich aber auch darauf verweisen, dass nicht nur das, was hier passiert, interessant ist, sondern auch bei Twitter @KevinPinnow, @RNBVB, @SaschaStaat. Ihr dürft uns sehr, sehr gerne folgen und gerne auch bei Instagram unter den gleichen Handeln, außer @Pinnow_. Der Kollege macht es gerne ein bisschen komplizierter und jetzt rechtzeitig zum Ende der Sendung verlassen auch die Gäste und das Publikum den den Bereich vor dem Studio. Perfektes Timing.
Ich soll Ihnen aber jetzt noch das BVB-Team gleich vorstellen, deswegen muss ich sowieso rüber.
Aber es ist doch keiner da.
Ich aber, deswegen muss ich es ja vorstellen.
Ach so, ja, das hat doch keiner gesagt. Ja, gut, dass ich jetzt dann hier abbreche an der Stelle. Nächste Woche sprechen wir unter anderem über einen Sieg gegen Eintracht Frankfurt.
Yes.
Mhm. Länderspielphase ist dann.
Danach ist Länderspielphase.
Ah, hast du neue Trikots gesehen? Die sehen ganz geil aus, muss ich sagen.
Findest du?
Ja, finde ich nicht schlecht.
Boah, jetzt gehen wir mit dem richtigen Hot-Take hier raus.
Und weißt
die
du, welche
sehen für mich so aus, wie sammelt 10 Nivea-Produkte und du kriegst gratis noch
Trikots.
Ja, Trikot
den dazu. Tweet hast du auch gesehen.
Ja, ne? Aber sie sehen exakt so aus.
Ja, zieh die doch erstmal an.
Nein.
Weißt du, welches Trikot ich aber richtig geil finde? Das ist der Belgier. Mit dem hellblau
das, von Tim und Struppi?
Braunen das finde ich.
Ist das Tim und Struppi? Nee.
Ja, sowas in der Art.
Das mein Gott, was ist das denn für eine Figur?
Mal was anderes.
Ich weiß es nicht. Aber ja, ist
Susi und Strolch.
Susi ist ja auch egal.
Fix und Foxy.
So.
Kannst du noch die eine, Dankeschön. Kennst du noch die eine Dings, diese, die bei Rabe immer bei dem mal Fick und Focky gesagt hat? Nee, Fick und Foxy oder sowas.
Es wird Zeit. Schönen Tag noch, Leute. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Lass die Hörer noch kurz auf, dass die Ohren abfackeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.